Wir sind nicht einfach nur hier, um die Bänke zu wärmen oder die Stühle, was auch immer wir haben. Sondern als Jesus in den Himmel gegangen ist, da hat er uns einen Auftrag hinterlassen. Was ist sein Auftrag für uns? Was ist sein Auftrag? Jawohl, Jesus hat gesagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Ich bin so froh, dass der Carlos wenigstens aufpasst hier. Unser Auftrag ist es, Jünger zu machen. Und wenn Jesus sagt, geht und macht alle Völker zu Jüngern, dann sind die Deutschen mit eingeschlossen. Und dann sind die Thüringer mit eingeschlossen. Ja, und dann gilt uns dieser Auftrag. Und aufgrund dieses Auftrags definieren wir als Gemeinde unser Ziel. Unser Ziel ist nicht einfach nur hier zu sein. Unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu zu machen. Lass uns das mal zusammen sagen. Unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu zu machen. Das ist unser Ziel als Gemeinde. Deswegen gibt es uns. Und alles, womit wir uns beschäftigen, dreht sich letztendlich um dieses Ziel, dreht sich um diesen Auftrag oder hat damit zu tun. Wir machen nicht einfach nur ein Programm. Wir machen nicht einfach nur ein religiöses Unterhaltungsprogramm. Könnt ihr dem zustimmen? Das letzte Mal, letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, was ist unsere Motivation, warum machen wir das? Wir machen das nicht, damit wir bekannt werden, damit wir berühmt werden, damit wir uns auf die Schulter klopfen können, wie toll wir sind. Sondern unsere Motivation, unser Motiv, anderen Menschen zu dienen, ist die Liebe Gottes. Amen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wie es immer wieder heißt, dass Jesus innerlich bewegt war. Er war innerlich bewegt von der Not der Menschen und er reagierte aus dieser Liebe heraus für die Menschen. Er war angetrieben von der Liebe zu den Menschen. Und diese gleiche Liebe ist in uns. Diese gleiche Liebe ist in uns. Und wir können dieser Liebe Raum geben. Und ich werde da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Wir haben die Predigt auf der Webseite. Du kannst sie dir anhören, du kannst sie dir runterladen von unserer Gemeinde-Webseite. Da gibt es eine Menge gute Ressourcen übrigens. Schau dich da mal um, wenn du das noch nicht gemacht hast. So, also, wir haben jetzt einen Auftrag. Wir haben ein Ziel definiert. Wir haben festgelegt, was ist unsere Motivation. Aber der nächste Einwand, der jetzt kommen könnte, ist, hallo Pastor Fred, weißt du, wie viele Leute in dieser Stadt wohnen? Weißt du, wie viele Leute in dieser Region wohnen? Schau dich mal um, wir sind nicht so viele. Uns fehlt es an diesen, uns fehlt es an jenen und wir haben das nicht und wir haben jenes nicht. Wir können das nicht tun. Und weißt du was? Ich stimme dir zu. Wir können das tatsächlich nicht tun in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Fähigkeit. Aber das Gute ist, wir sollen das auch nicht tun in unserer eigenen Kraft und Fähigkeit. Sondern Gott hat uns ausgerüstet mit seiner Kraft. Er hat uns ausgerüstet mit seinem Geist. So unsere Befähigung, das zu tun, wozu er uns berufen hat, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Wenn wir uns die frühe Kirchengeschichte anschauen, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben ist, da sehen wir, wie die ersten Nachfolger Jesu, einschließlich des Apostels Paulus, wie sie innerhalb einer Generation mehr oder weniger die gesamte zivilisierte Welt mit dem Evangelium erreicht haben. Und sie hatten keine Autos, sie hatten keine Flugzeuge, sie hatten kein Telefon, sie hatten kein Internet. All diese Vorzüge der modernen Welt hatten sie nicht. Und trotzdem haben sie das geschafft, trotzdem haben sie das getan. Wie war das möglich? Es gibt nur eine einzige Antwort. Der Heilige Geist. Durch die Kraft des Geistes Gottes. Schau, Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, und das ist unser Text, unser Haupttext für diesen Gottesdienst. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 4. Da sagt Paulus, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Er sagt, dort, wo ich das Evangelium verkündigt habe, dort, wo ich mit Menschen geredet habe, dort war mein Dienst begleitet von Erweisungen des Geistes und der Kraft, Manifestationen des Heiligen Geistes, Manifestationen der Kraft Gottes. Das war jetzt die Elberfelder Übersetzung. In der Schlachter Übersetzung heißt es, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Ihr Lieben, überredende Worte menschlicher Weisheit werden uns nicht voranbringen. Überredende Worte menschlicher Weisheit, gute intellektuelle Argumente werden nicht das Leben von Menschen dauerhaft verändern. Wenn jemand sich Jesus zuwendet aufgrund meiner guten Überredungskünste, meiner guten Argumente, dann besteht ganz leicht die Möglichkeit, dass wenn der Nächste kommt, der bessere Argumente hat gegen Jesus, dass die Person sich genauso wieder abwendet. Aber wenn jemand einmal eine Begegnung mit Jesus hatte, wenn jemand einmal die Kraft Gottes erlebt hat, das kannst du nicht wegargumentieren. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Schau, Paulus war ein super intelligenter Mensch. Er war super intelligent, er war super gebildet. Er hatte die besten Schulen seiner Zeit besucht. Es war nicht, dass er irgendwie ein bisschen, dass ihm intellektuell irgendwas fehlte. Aber er sagt, das, was ich tue, gründe ich nicht auf meine intellektuellen Fähigkeiten, sondern mein Vertrauen ist einzig und allein auf die Kraft Gottes. Einzig und allein auf die Kraft Gottes. In der Zürcher Übersetzung heißt es, meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft. Auf den Erweis des Geistes und der Kraft. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Und in der Einheitsübersetzung heißt es, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. Diese Übersetzung gefällt mir in dem Fall besonders gut. Er sagt, meine Verkündigung war verbunden mit dem Erweis des Geistes und der Kraft, meine Verkündigung war verbunden mit Manifestationen des Geistes und der Kraft. Wir brauchen keine neuen Methoden. Wir müssen zurückfinden zu den alten Methoden. Amen. Wir brauchen keine neuen Methoden. Wir müssen zurückfinden zu den alten Methoden. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Wie sieht das aus? Weißt du, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, da hat er ihnen nicht nur gesagt, verkündigt das Evangelium, sondern er hat zu ihnen gesagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Matthäus 10, Vers 8, falls du dich fragst, wo das steht in der Bibel. Erweisungen des Geistes und der Kraft, von Anfang an. Erweisungen des Geistes und der Kraft begleiteten den Dienst von Jesus und begleiteten genauso den Dienst der Jünger. Leute wurden geheilt, Leute wurden freigesetzt, Leute wurden gereinigt, Tote wurden auferweckt. Das ist nicht irgendwelchen Spezialisten vorbehalten, sondern das ist der Befehl, den Jesus seinen Nachfolgern gibt, als er sie aussendet. Macht das. Demonstriert mein Reich. Demonstriert die Kraft meines Reiches. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, über das, was wir die Gaben des Geistes nennen. Die Gaben des Geistes. Hör die jetzt nicht aufschlagen. Wir können es auch nennen, die Manifestation des Geistes. Das ist genau das, was er meint, wenn er sagt, Erweisungen des Geistes und der Kraft. Weissagung, prophetische Rede. Ja, was soll ich denn der Person sagen? Ja, fang einfach an, das Evangelium zu erklären. Und erwarte, dass der Heilige Geist dir hilft. Prophetische Rede ist nicht irgendwas Komisches oder Spektakuläres, sondern prophetische Rede oder Weissagung ist einfach ein Sprechen aus der direkten Inspiration des Heiligen Geistes heraus. Das heißt, ich weiß häufig nicht vorher, was ich sagen soll, aber plötzlich ist das da. Und ich wundere mich selber. Ich wundere mich selber. Und sage, wo kommt das auf einmal her? Ich weiß nur, es kam nicht aus meinem Verstand. Aber es trifft genau die Situation der Person, mit der ich gerade spreche. Oder es beantwortet genau die Frage, die die Person jetzt hat. Und vielleicht weiß ich noch nicht mal was von der Frage. Aber Gott weiß es. Der Heilige Geist weiß es. Lass uns das mehr erwarten. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Sprechen durch die direkte Inspiration des Heiligen Geistes. Und bitte, wenn du aus einem bestimmten christlichen Hintergrund kommst, wo diese Gaben so eine gewisse Tradition haben, du musst das da nicht beginnen mit den Worten, so spricht der Herr. Ja, also auch mit diesem gewissen Tonfall. Wenn du mit jemandem auf der Straße sprichst, das ist nicht unbedingt notwendig. Es reicht, wenn du sagst, weißt du, ich glaube, Gott möchte dir gerade das und das und das sagen. Was ganz Einfaches, ganz Natürliches. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Die Bibel spricht von dem Wort der Erkenntnis. Wort der Erkenntnis ist, wenn Gott uns etwas zeigt über eine andere Person, was wir mit unserem Verstand eigentlich nicht wissen können. Das ist, wie wir effektiv Menschen dienen können. Das ist, wie wir definitiv die Aufmerksamkeit von Menschen erregen können. Woher weißt du das? Weißt du, Gott hat mir das gerade gezeigt. Und Gott kennt dich. Er kennt dich und er liebt dich. Und er möchte dich. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Weißt du, Menschen schleppen so viel Pakete mit sich rum. Wie kommt Freiheit? Ja, ich spreche nicht von den Weihnachtsgeschenken hier. Nein, Bürden, Lasten. In Lukas Evangelium Kapitel 4, ganz am Anfang des Dienstes von Jesus, wird er gebeten, in der Synagoge vorzulesen aus den Heiligen Schriften des Alten Testaments. Und er kennt diese Schriften. Und er öffnet das Buch Jesaja. Und dann liest er vor, Lukas 4, Vers 18 ist das beschrieben. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und anschließend heißt es, das sagt Jesus, heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Das ist nicht länger irgendwo eine Verheißung, sondern dieser Geist, von dem die Rede ist, er ist auf mir. Er ist auf mir. Aber weißt du was? Wir können diese Schriftstelle für uns selber auch in Anspruch nehmen. Denn genauso wie der Heilige Geist auf Jesus war, ist der Heilige Geist auf uns. Und in uns. Ich werde euch das nachher gleich noch zeigen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und dann werden diese ganzen Sachen aufgezählt. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, nicht damit wir uns einfach nur mal ein bisschen eine Weile gut fühlen können. Nicht damit wir einfach nur mal ein paar schöne Gottesdienste haben können und ein bisschen Gänsehaut. Ja. Dass wir ein bisschen lachen oder die Kraft Gottes erleben und uns auf den Boden rollen oder was weiß ich. Weißt du, ich habe kein Problem damit, wenn das tatsächlich passiert. Aber das ist nicht, warum wir eigentlich den Heiligen Geist empfangen haben, ihr Lieben. Genieße den Heiligen Geist, genieße seine Gegenwart. Genieße es, wenn er dich berührt in einem Gottesdienst und gib dich ihm hin. Aber wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann steh auf und sag, okay, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich jetzt tun soll? Wie möchtest du mich gebrauchen? Jesus sagt, der Geist Gottes ist auf mir aus einem bestimmten Grund, mit einer bestimmten Absicht. Der Geist Gottes möchte durch mich etwas tun. Was möchte er tun? Er befähigt mich, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was ist gute Botschaft für Arme? Deiner Not kann begegnet werden. Egal, was deine Not ist, aber deiner Not kann begegnet werden. Das ist gute Botschaft für Arme. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Der Heilige Geist bewirkt körperliche, physische Heilung, aber genauso bewirkt er Heilung des Herzens, Heilung der Seele. Da gibt es so viele Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und häufig hat dieses zerbrochene Herz, an dem sie seit Jahren leiden, Auswirkungen auf ihren körperlichen Zustand, auf ihren physischen Zustand. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um dieses zerbrochene Herz zu heilen. Gott möchte dich benutzen, durch seinen Geist Heilung zu bringen zu Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und das ist was Reales. Das ist, wovon Paulus redet, wenn er sagt, Erweisungen des Geistes und der Kraft. Erweisungen des Geistes und der Kraft. Ihr Lieben, der Heilige Geist kann in einer Versammlung, in einem Gottesdienst, an einem Menschen mehr bewirken als 5 Jahre Therapie. Als 5 Jahre Therapie. Aber wir können das nicht machen. Wir können das nicht produzieren aus unserer eigenen Kraft, sondern wir müssen es lernen, mit dem Wirken des Heiligen Geistes zusammenzuarbeiten. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden. Gefangenen Befreiung. So viele Leute sind gebunden, sind gefangen. Sie sind gefangen von Süchten, von Zwängen, von Ängsten. So viele Leute heutzutage sind Sklaven ihrer Lust. Ich habe zu tun mit einem jungen Mann, beruflich, der viele Probleme hat. Probleme mit Alkohol, Probleme mit Drogen. Aber was ich sehe, was sein größtes Problem ist, er denkt, er ist frei, aber er ist ein Sklave seiner Lust. Er muss tun, wozu er Lust hat. Warum? Weil das immer irgendwo so einen kurzen Kick gibt, so ein kurzes Wohlbefinden. Aber dieses gute Gefühl, dieses Wohlbefinden ist nie dauerhaft, ist nie bleibend. Er weiß genau, was richtig ist. Er weiß genau, was er tun sollte, damit er sein Leben auf die Reihe kriegt. Aber wieder und wieder und wieder kriegt er nicht hin, das zu tun. Er ist nicht frei. Freiheit ist nicht, das ist, was viele Leute denken, Freiheit ist nicht, dass ich alles tun kann, wozu ich Lust habe. Freiheit ist, dass ich befähigt werde, das zu tun, wovon ich weiß, dass es richtig ist. Freiheit, wahre Freiheit, ist die Befähigung, das zu tun, wovon ich in meinem Inneren weiß, das ist das Richtige. Das sollte ich eigentlich tun. Und das ist die Freiheit, die Jesus bringt. Durch seinen Geist, Erweisungen des Geistes und der Kraft. Gefangenenbefreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Hier, das können wir natürlich auf körperliche Blindheit beziehen. Jesus hat Blinde geheilt und noch heute werden blinde Menschen geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es gibt genauso eine geistliche Blindheit, dass Menschen nicht sehen. Dass Menschen nicht den Weg sehen für ihr Leben. Wo geht's überhaupt lang? Und Gott möchte uns benutzen, durch seinen Geist Menschen zu helfen, zu sehen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Wenn wir zurückgehen ins Alte Testament und uns diese Stelle in Jesaja 61 anschauen, da sehen wir noch mehr Aspekte. Ich lese mal Jesaja 61 ab Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten, pass auf, zu trösten alle Trauernden. Zu trösten alle Trauernden. Da ist so viel Trauer, da ist so viel Bedrückung. Menschen, die unter permanenter Bedrückung leben. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, Frieden zu bringen. Das ist, wonach Menschen wirklich suchen, Frieden. Ja, ich habe so viel Geld, ich kann mir alles kaufen. Aber ich kann nachts nicht schlafen. Ich finde keine Ruhe, ich finde keinen Frieden. Ich muss Tabletten nehmen, damit ich schlafen kann. Nach außen sieht mein Leben so toll aus. Gott möchte die Quelle unseres Friedens sein. Den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Ja, früher hat man sich Asche auf den Kopf gestreut als Zeichen der Trauer. Freudenöl statt Trauer. Freude statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Trost, Wiederherstellung, Heilung. All das kommt nicht durch unsere menschliche Fähigkeit, sondern durch die Kraft Gottes. Erweisungen des Geistes und der Kraft. So weit, so gut. Seid ihr noch bei mir? Jetzt, spätestens jetzt, gibt es normalerweise immer jemanden bei so einer Botschaft, der dann sagt, ja, hier, Moment, aber. Es steht ja geschrieben, der Geist wirkt, wie er will. Und er tut das, wie er will. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Wenn der Geist das tun möchte, dann wird das tun. Und wenn er es nicht tun möchte, dann wird das nicht tun. Wir können das nicht kontrollieren. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Und natürlich, aus irgendeinem seltsamen Grund, möchte er es bei uns nicht. Ja? Wir erleben, dann hast du reihenweise Gemeinden, die nie Erweisungen des Geistes und der Kraft erleben, in irgendeiner Art und Weise. Nie übernatürliche Manifestationen des Heiligen Geistes. Gläubige, die Jahrzehnte Christen sind, die noch nie eine Manifestation des Heiligen Geistes, so wie Paulus das beschrieben hat, in ihrem Leben hatten. Und dann ist es natürlich eine sehr, sehr gelegene Ausrede, zu sagen, ja, das ist einfach, wie der Geist will. Weißt du, die Bibel sagt tatsächlich, der Geist wirkt, wie er will. Nicht wir haben die Kontrolle. Aber es hat trotzdem mit uns zu tun. Denn der Geist wirkt nicht nur, wie er will, der Geist will. Es ist der Heilige Geist, es ist der Geist Gottes. Gott will Menschen erreichen, Gott will Menschen heilen, Gott will Menschen wiederherstellen. Warum sollte der Heilige Geist nicht wollen? Schau, wenn wir ins Markus-Evangelium Kapitel 1 gehen. Da heißt es von Johannes dem Täufer, Markus 1, Johannes der Täufer, und er predigte, und ich bin ab Vers 7, er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes redet über Jesus und er kündigt Jesus an. Das war sein Dienst, den Weg für Jesus zu bereiten, Jesus anzukündigen. Und genau das tut er hier. Und pass auf, was jetzt kommt in Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa, das war seine Heimatstadt, und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich teilen und der Geist, hier ist von dem Geist Gottes die Rede, der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. So, Das ist der Beginn, das öffentliche Wirken von Jesus startet. Das ist der Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Das wollte ich eigentlich sagen. Vorher hat er auch schon ein heiliges Leben geführt. Ein Gott wohlgefälliges Leben. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Aber er hat keine Wunder getan. Er hat nicht gepredigt. Er war nicht öffentlich wirksam. Nach allem, was wir wissen, können wir davon ausgehen, dass er im Tischlergeschäft, im Zimmermannsgeschäft seines Vaters tätig war und dass er das übernommen hat. Die Leute, die ihn kannten von früher, die sagen, das ist doch der Zimmermann. Ja, sie sagen, jo, das ist der Sohn Gottes. Sie sagen, das ist der Zimmermann, den kennen wir, seine Geschwister kennen wir, seine Brüder und Schwestern, die wohnen bei uns. Ja, ja. Die Mutter von Jesus, die Maria, die macht immer für uns die Wäsche. Ja, ja, kennen wir. Den Jesus, den kenne ich noch, als er so war. Jesus wusste, dass er den Heiligen Geist brauchte für das, wozu er berufen war. Er wusste das. Schau, er hätte sagen können, ich bin hier in meiner Werkstatt in Nazareth und hoble so vor mich hin. Der Geist wirkt, wie er will. Wenn der Geist irgendwas für mich tun will, dann soll er doch kommen. Während ich hoble, kann er doch auf mich kommen. Warum in die Wüste gehen? Zu diesem komischen Propheten mit dem Kamelhaarmantel. Und sich taufen lassen. Wieso, weshalb, warum? Macht für mich alles keinen Sinn. Wir haben hier einen Haufen Bestellungen, die fertig werden müssen. Jesus folgt der Führung Gottes und er kommt an den Ort, den Gott vorgesehen hat, ihm zu begegnen. Er gehorcht ihm. Der Heilige Geist kommt nicht irgendwie irgendwo auf Jesus, sondern da ist eine Kooperation. Da ist eine Kooperation. Jesus konnte sich nicht selber im Heiligen Geist taufen. Aber er konnte zum Jordan gehen, sich von Johannes im Wasser taufen lassen. Das war alles, was er tun konnte und das tat er. Es war einfach eine Aussage zu sagen, okay, Vater, hier bin ich. Und was passiert? Boom! Der Heilige Geist kommt auf ihn. Und das Nächste, was wir sehen, ist ein öffentlicher Dienst, der das Evangelium verkündigt, die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündigt, begleitet von Heilungen, Zeichen und Wundern. So, Jesus stellt sich zur Verfügung für den Heiligen Geist. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, müssen wir uns ihm öffnen, müssen wir ihm uns zur Verfügung stellen, müssen wir erkennen und bekennen, dass wir es nicht können ohne ihn. Jesus war das bewusst. Und als er diese Erde verlässt, ermahnt er seine Nachfolger. Er ermahnt sie und sagt, ihr braucht genau das Gleiche. Ihr braucht genau das Gleiche, ihr braucht genau die gleiche Kraft. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 heißt es, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bleibt zusammen und wartet auf die Verheißung des Vaters. Wartet darauf, dass dieser Geist auf euch kommt. Wartet darauf, dass ihr im Heiligen Geist getauft werdet. Und dann erklärt er ihnen, was passieren wird. In Vers 8 sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist die gleiche Kraft, die auf Jesus war. Es ist die gleiche Kraft, die später auf Paulus war. Es ist die gleiche Kraft, von der er redet. Als er sagt, meine Rede und meine Predigt geschahen nicht in überredenden Worten menschlicher Weisung, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Es war diese Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt er. Und dann sagt er, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Geht und macht zu Jüngern alle Völker. Herr, wie? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Paulus sagt, meine Verkündigung war begleitet von Erweisungen des Geistes und der Kraft. Und wenn du weiterliest, dann kannst du direkt im Kapitel 2 der Apostelgeschichte lesen, wie diese Verheißung sich erfüllt. Aber diese Kraft, dieser Geist wiederum, kam nicht auf jeden Nachfolger Jesu, der irgendwo in Jerusalem war. Diese Kraft kam auf 120 Leute, die versammelt waren in diesem Obergemach und die gewartet haben und gebetet haben. Ja, der Geist wirkt, wo er will. Ich muss nicht bei diesen 120 sein. Er kann auf mich kommen, wo auch immer er will und wie auch immer er will. Und offensichtlich wirkt der Heilige Geist nicht so. Er kam auf die 120, die an diesem Ort zusammen waren. Aber er kam auf sie alle. Er kam auf sie alle, die zusammen waren dort. Die gesucht haben, die hungrig waren, die gewartet haben, die geglaubt haben, die diese Verheißung herbeigesehnt haben, die Jesus gehorsam waren. All das hat damit zu tun, ihr Lieben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um das zu tun, wozu er uns berufen hat. Streck dich danach aus. Streck dich danach aus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. 1. Korinther 12, Vers 31. Zu 1. Korinther 12 könnte man eine Menge sagen. Ich sage heute nichts weiter dazu, weil wir einfach nicht die Zeit dafür haben. Das machen wir andermal. Aber Vers 31 ist der letzte Vers in diesem Kapitel. Da sagt Paulus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Wovon spricht er? Er spricht von diesen Manifestationen des Heiligen Geistes, von diesen Gaben des Heiligen Geistes. Und er sagt, eifert danach, eifert danach. In der Luther-Übersetzung heißt es, strebt aber nach den größeren Gaben. Strebt nach den größeren Gaben. In der Schlachter-Übersetzung heißt es, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Wir sollen streben, wir sollen eifern, wir sollen uns ausstrecken danach. Wir sollen bereit sein dafür, wir sollen uns öffnen dafür. Wenn ich euch eine persönliche Erfahrung mitteilen darf. Jesus hat gesagt, dies sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Eines der Zeichen, die Gläubige begleitet, ist, dass sie in neuen Sprachen reden. Das heißt, Gott schenkt ihnen, wenn sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, eine Sprache, die sie nicht gelernt haben. Manchmal wirst du das hier auch im Gottesdienst hören, wie Leute in dieser Sprache reden. Ich persönlich habe erlebt, dass wenn ich mich dem hingegeben habe, wenn ich in dieser Gebetssprache, die Gott mir gegeben hat, gebetet habe, dass ich sensibler geworden bin für den Heiligen Geist und für die Dinge des Heiligen Geistes. Und dass während dieser Zeit Gott anfing, mir Dinge zu zeigen und sich in anderer Art und Weise zu offenbaren. Schau, ich habe kein Problem damit, wenn wir gemeinsam Gott anbeten und dir gehen die Worte in deiner Muttersprache aus, in Deutsch. Dass du einfach weiter Gott anbetest und lobpreist in einer neuen Sprache. Das ist völlig okay. Paulus sagt, ich will lobpreisen mit dem Geist, ich will lobpreisen mit dem Verstand. Ist beides okay. Und auch, wenn du in einer Situation bist für dich selber oder vor allen Dingen für jemand anders, wo du beten möchtest, aber du weißt nicht genau, was ist Gottes Antwort, was ist Gottes Wille, wie kann ich Gottes Wille beten in dieser Situation, dann sag, Heiliger Geist, komm jetzt bitte und hilf mir zu beten und dann bete in neuen Sprachen. Die Bibel sagt, dass wir im Sprachen im Geist Geheimnisse reden. In der Gemeinde in Korinth, an die Paulus hier schreibt, hatte das Reden in neuen Sprachen und bestimmte andere Manifestationen des Heiligen Geistes einen sehr hohen Stellenwert, sodass Paulus das so ein bisschen, so ein bisschen eindämmen muss. Aber er sagt an einer Stelle, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber wenn ich zu euch komme, möchte ich lieber 5 Worte verständlich sprechen, als 10.000 Worte in Sprachen. Deswegen predige ich auch in Deutsch und tue nicht einfach nur hier bla 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 bla. Ja? Okay? Aber Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Die Korinther waren große Sprachenbeter. Für die war das total wichtig, total populär. Aber wenn Paulus sagt, in der Versammlung, im Gottesdienst, spreche ich lieber in der mir bekannten Sprache, wann hat er denn dann in Sprachen gebetet? Wann hat er denn dann mehr als alle anderen in Sprachen gebetet? Es war in seinem Privatleben, in seiner persönlichen Gebetszeit. Ich persönlich bin überzeugt, dass das ein direkter Zusammenhang ist zu dem geistlichen Erfolg, den er hat. In seiner Gebetszeit. Ich ermutige dich dazu. Öffne dich für die Dinge des Geistes. Bete in Sprachen für dich selber. Streck dich aus. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Und du wirst sehen, wie der Kreis sich schließt. Lass uns nochmal zurückgehen zu 1. Korinther 12, Vers 31. Wir haben gelesen, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Einen Weg noch darüber hinaus zeige ich euch. Wie, was für ein Weg darüber, über was hinaus? Über Eifern hinaus. Paulus sagt, es ist gut zu eifern, es ist gut zu streben, aber es gibt noch was Besseres. In der Luther-Übersetzung heißt es, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. In der Schlachter-Übersetzung heißt es, ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und wenn wir dann weiterlesen, wovon spricht er dann? Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse aller Kenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Was ist der Weg, von dem Paulus spricht? Der bessere Weg. Liebe. Liebe. Es gibt nichts, was uns effektiver in die Kräfte und Manifestationen des Geistes hineinbringen kann, als Liebe Gottes. Das ist noch besser als Streben. Und hier sind wir wieder bei unserer Motivation. Könnt ihr das sehen? Wenn wir zurückschauen auf Jesus, es heißt, er war innerlich ergriffen. Er war innerlich ergriffen. Er war berührt von Barmherzigkeit. Und dann hat er etwas getan, wo sich der Heilige Geist manifestiert hat. Wann immer wir diese Stelle lesen, er ist ergriffen von Barmherzigkeit. Aber das ist nicht so, dass, ach, der arme Kerl, der tut mir aber leid. Nein, er ist so berührt von der Not und von der Situation der Person, dass er sagt, Vater. Und dann heilt er den Blinden. Und dann reinigt er den Aussätzigen. Und dann gibt er den 5000 zu essen. Das sind Manifestationen des Geistes und der Kraft. Sie beginnen damit, dass Jesus innerlich berührt war von der Not der Menschen. Wir kennen unseren Auftrag, wir kennen unser Ziel. Wir wissen, was unsere Motivation ist, die Liebe Gottes. Und wir wissen, was uns befähigt, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat, ist der Heilige Geist. Lass uns aufstehen und zusammen beten.